Hallo und herzlich willkommen zu Bewegtes Leben, dem Podcast rund um Bewegung, Gesundheit und Gesellschaft mit einem besonderen Fokus auf geschlechtersensible Perspektiven. Mein Name ist Dr. Christine Lohr und ich begrüße alle HörerInnen zur aktuellen Folge. Blicken wir kurz zurück. In der ersten Folge zur Endometriose standen die Grundlagen im Mittelpunkt, die unterschiedlichen Erscheinungsformen, mögliche Entstehungsmechanismen und die Frage, warum die Erkrankung häufig so lange unterdiagnostiziert bleibt. Es wurde deutlich, dass Endometriose nicht nur mit Schmerzen, Zyklusstörungen oder einem unerfüllten Kinderwunsch einhergehen kann, sondern viele Körpersysteme betrifft und dabei häufig nicht ausreichend berücksichtigt wird. In dieser Episode blicken wir auf die strukturellen und gesellschaftlichen Dimensionen, denn wie mit einer chronischen Erkrankung umgegangen wird, zeigt sich nicht nur in der medizinischen Praxis, sondern auch in Forschung, in der Versorgung und der Öffentlichkeit. Was bedeutet es also, mit dieser Erkrankung zu leben? Im Alltag, im Kontakt mit ÄrztInnen, im Beruf? Und welche Rolle spielen dabei Diagnostik, Wissenstransfer und strukturelle Bedingungen im Gesundheitssystem? Trotz der hohen Prävalenz, Schätzungen gehen von rund 2 Millionen betroffenen Frauen und Mädchen allein in Deutschland aus, dauert es, je nach Quelle, im Durchschnitt zwischen 6 bis 10 Jahre zur Diagnose. Wie bereits in Teil 1 erläutert, hat diese Verzögerung viele Ursachen. In der medizinischen Ausbildung wird Endometriose nach wie vor kaum thematisiert und in der Regelversorgung fehlen strukturierte Abläufe für die Diagnostik. Die Diagnose erfolgt häufig spät, fragmentiert und unter einem sehr hohen Leidensdruck. Zwar galt die Laparoskopie, also die Bauchspiegelung, lange Zeit als diagnostischer Goldstandard, doch mit der aktualisierten S2K-Leitlinie von Juni 2025 hat sich hier ein bedeutsamer Perspektivwechsel vollzogen. Bildgebende Verfahren, insbesondere die transvaginale Sonographie und das MRT, werden nun explizit als gleichwertige diagnostische Mittel anerkannt, sofern sie durch speziell geschulte Fachkräfte durchgeführt werden. Eine operative Bestätigung ist laut Leitlinie nicht zwingend erforderlich, wenn eine qualitätsgesicherte Bildgebung vorliegt. Ein Hinweis zur Leitlinie. S2K bezeichnet eine konsensbasierte Leitlinie, die auf strukturierter Abstimmung zwischen Fachgesellschaften beruht. Im Unterschied zu evidenzbasierten Leitlinien, das wäre die Bezeichnung S2E oder S3, erfolgt dabei keine systematische Literaturrecherche. Kommen wir zurück zur Diagnostik. Es mangelt häufig an spezifischer Ausbildung in der endometriose-sensiblen Diagnostik. Das zeigen Untersuchungen. Und zwar, die Qualität der Befundung hängt stark davon ab, ob gezielte Schulungen vorliegen. Ohne fundierte Qualifikationen bleiben gerade tief infiltrierende Herde oft unentdeckt oder werden fehldiagnostiziert. Die neue Leitlinie fordert daher ausdrücklich eine strukturierte Anamnese, die auch Aspekte wie Zyklus, Schmerzcharakter, Sexualität, Verdauung und Lebensqualität umfasst, sowie eine frühzeitige Überweisung an spezialisierte Zentren bei komplexem Verlauf. Auch Laborparameter wie CA-125 werden gelegentlich herangezogen. Dabei handelt es sich um ein Glykoprotein, das bei verschiedenen gutartigen und bösartigen Erkrankungen erhöht sein kann. Unter anderem bei Endometriose, aber auch bei Ovarialkarzinomen oder Entzündungen. Nun, aufgrund der geringen Spezifität ist CA-125 zur alleinigen Diagnosestellung nicht geeignet. Auch dies bestätigt die aktuelle Leitlinie erneut. Zwar existiert mit dieser Leitlinie ein fundiertes Instrument, doch deren Umsetzung in der Versorgungspraxis bleibt lückenhaft. Es mangelt an verpflichtender Fortbildung, an standardisierten Versorgungswegen und an verbindlichen Strukturen. Die Folge: In der Praxis dominiert häufig eine symptomzentrierte, kurzfristige Herangehensweise. Eine strukturierte Diagnostik auf Basis der beschriebenen Leitlinie bleibt bislang die Ausnahme. Ein weiteres Problem besteht darin, dass Endometriose keinem eindeutigen Fachbereich zugeordnet ist. Betroffene werden also zwischen der Hausarztpraxis, der Gynäkologie, Gastroenterologie, der Schmerzmedizin oder Psychotherapie häufig hin und her verwiesen, je nachdem, welche Symptome gerade im Vordergrund stehen. Das erschwert nicht nur die Diagnose, sondern auch den Zugang zu spezialisierter Versorgung. Selbst in Großstädten gibt es nur wenige zertifizierte Endometriosezentren. In ländlichen Regionen ist der Zugang noch eingeschränkter. Zudem fehlen flächendeckende Informationsangebote, sowohl für medizinisches Fachpersonal als auch für die Betroffenen. Die Leitlinie betont zwar die Notwendigkeit einer interdisziplinären Diagnostik und Versorgung, verpflichtend ist diese Umsetzung allerdings nicht. Die strukturellen Hürden in der Diagnostik wirken sich unmittelbar auf die Versorgung aus. Wer jahrelang auf eine eindeutige Diagnose warten muss, erlebt oft eine therapeutische Odyssee, geprägt von Unsicherheit, kurzfristigen Lösungen und fehlender interdisziplinärer Begleitung. Dabei stehen durchaus verschiedene Behandlungsoptionen zur Verfügung. Doch wie wirksam sind sie, für wen sind sie geeignet und welche Rolle spielen individuelle Bedürfnisse in einem Versorgungssystem, das häufig standardisierte Antworten liefert? Die Behandlung von Endometriose orientiert sich häufig an drei Säulen: hormonelle Suppression, Schmerztherapie und, bei Bedarf, operative Entfernung von Herden. Diese Optionen sind Bestandteil der SK2-Leitlinie und können, je nach Ausprägung der Erkrankung, zur Beschwerdelinderung beitragen. In der Praxis jedoch zeigt sich, die Wirksamkeit ist individuell sehr unterschiedlich und viele Betroffene erleben trotz Therapie keine nachhaltige Verbesserung. Schauen wir uns die einzelnen Optionen etwas genauer an. Hormonelle Verfahren zielen darauf ab, das hormonabhängige Wachstum von Endometrioseherden zu hemmen, indem der natürliche Zyklus unterdrückt wird. Zum Einsatz kommen dabei vor allem Gestagen-Monopräparate wie beispielsweise Dionegest, entweder in Tablettenform oder auch als Hormonspirale. Auch GnRH-Analoga und GnRH-Antagonisten werden eingesetzt. Diese greifen direkt in die hormonelle Steuerung ein und senken den Östrogenspiegel deutlich ab. Mit der Folge eines temporären hypoöstrogenen Zustandes, vergleichbar mit den Wechseljahren. Laut Leitlinie ist hier eine sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung erforderlich. Warum? Nebenwirkungen wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Gelenkschmerzen sind häufig. Deshalb wird meist eine sogenannte Add-Back-Therapie empfohlen. Eine niedrig dosierte Hormonergänzung zur Nebenwirkungsreduktion. Kombinierte hormonelle Kontrazeptiva werden ebenfalls eingesetzt, sind jedoch weniger wirksam bei einer ausgeprägten Symptomatik, da sie weiterhin Östrogene enthalten. Die neue Leitlinie betont, dass die Auswahl des medikamentösen Verfahrens individuell erfolgen sollte, und zwar unter Berücksichtigung von Alter, der jeweiligen Lebensphase, einem bestehenden Kinderwunsch, Begleiterkrankungen und Nebenwirkungsprofil. Wie sieht es aus mit chirurgischen Eingriffen? Chirurgische Eingriffe, meist laparoskopisch, können Endometrioseherde entfernen und die Symptome deutlich lindern. Die Leitlinie unterstreicht: Operationen sind sinnvoll, wenn medikamentöse Maßnahmen nicht ausreichen oder Organe wie Darm, Blase oder Nervenstrukturen beteiligt sind. Die Rezidivrate bleibt jedoch hoch. Wiederholte Eingriffe bergen gewisse Risiken, wie etwa Verwachsungen oder auch Funktionseinschränkungen, und sollten deshalb gut abgewogen werden. Schmerzmedikamente werden auch häufig eingesetzt. Auch hier zeigt sich eine symptomzentrierte Herangehensweise, die die zugrunde liegenden Entzündungsprozesse oft nicht adressiert. Fatigue, Reizdarmsymptomatik oder psychische Belastungen, häufige Begleiterscheinungen, finden in der Standardversorgung bislang wenig Beachtung. Die neue Leitlinie hebt erstmals auch nicht medikamentöse Verfahren hervor. Zwar ist die Evidenzlage heterogen, doch Angebote wie eine gezielte Ernährungsberatung, Bewegungstherapie, eine Psychotherapie oder komplementärmedizinische Verfahren werden ausdrücklich erwähnt, auch als mögliche Bestandteile eines multimodalen Therapiekonzeptes. Besonders die Ernährung rückt zunehmend in den Fokus. Viele Betroffene berichten über gastrointestinale Beschwerden, die durch gezielte Veränderungen der Ernährung gebessert werden konnten. Die sogenannte Low-Food-Map-Ernährung, ursprünglich für Reizdarm-PatientInnen entwickelt, zeigt auch bei Endometriose vielversprechende Effekte. Insbesondere gilt das bei Blähungen, Durchfällen oder auch Schmerzen. Darüber hinaus gibt es erste Hinweise auf die Rolle des Darmmikrobioms und systemischer Entzündungsprozesse, die durch eine antientzündliche Ernährung moduliert werden könnten. Auch wenn belastbare Empfehlungen noch fehlen, gilt Ernährung als ergänzender, individuell anpassbarer Ansatz. Viele Patientinnen kombinieren daher schulmedizinische und ergänzende Verfahren, etwa Akupunktur, Osteopathie oder psychologische Begleitung. Die wissenschaftliche Evidenz ist begrenzt, dennoch berichten zahlreiche Betroffene von positiven Effekten. Ich wurde operiert, habe Hormone ausprobiert, aber erst die Kombination aus Ernährung und gezielter Bewegung hat mir im Alltag wirklich geholfen, beschreibt eine Betroffene. Der Wunsch nach einer interdisziplinären, individuell abgestimmten Versorgung spiegelt nicht nur subjektive Erfahrungen wider, sondern verweist auf reale strukturelle Lücken und auf die Notwendigkeit, komplexe Erkrankungsverläufe nicht auf standardisierte Therapiepfade zu reduzieren. Die Vielzahl an therapeutischen Bedürfnissen steht in deutlichem Kontrast zu dem, was vielen Betroffenen tatsächlich angeboten wird. Dass interdisziplinäre Ansätze oft fehlen und sich die Versorgung auf wenige standardisierte Optionen beschränkt, hat auch strukturelle Gründe, besonders im Bereich der Forschung. Denn wer entscheidet eigentlich, was untersucht wird und welche Rolle spielen dabei das Geschlecht, die Versorgungslage und die gesellschaftliche Relevanz? Weltweit, wie bereits erwähnt, sind schätzungsweise 190 Millionen Frauen und Mädchen von Endometriose betroffen. Also eine Erkrankung, die das Leben vieler Betroffener sehr nachhaltig beeinflusst. Einmal durch Schmerzen, Fatigue, Einschränkungen im Alltag, verminderte Fruchtbarkeit und psychosoziale Belastungen. Trotzdem bleibt Endometriose bis heute wissenschaftlich unterrepräsentiert. Während andere chronische Erkrankungen durch Registerdaten, Langzeitstudien und gezielte Forschungsförderung systematisch untersucht werden, fehlt es bei Endometriose an vergleichbaren Strukturen. Bis heute existiert in Deutschland kein zentrales Endometriose-Register. Auch international fehlen standardisierte Outcome-Parameter, valide Klassifikationen und strukturierte Verlaufsbeobachtungen. Weder Ursachen noch pathophysiologische Mechanismen sind ausreichend erforscht und die Entwicklung personalisierter Therapien steht noch ganz am Anfang. Ein Grund dafür liegt in der engen fachlichen Zuordnung. Forschung zur Endometriose erscheint fast ausschließlich in gynäkologischen Fachjournalen, obwohl die Erkrankung häufig mehrere Organsysteme betrifft, wie wir ja bereits gehört haben. Studien zu Schmerzchronifizierung, neuroimmunologischen Veränderungen oder hormonell beeinflusster Inflammation sind selten. Ebenso wie interdisziplinäre Forschungsansätze, die Psychosomatik, Neurowissenschaften oder Versorgungsforschung mit einbeziehen. Hinzu kommt ein struktureller Gender Bias. Was ist damit gemeint? Erkrankungen, die überwiegend Frauen betreffen, insbesondere solche mit schwer messbaren Symptomatik wie bei der Endometriose, Migräne oder chronische Fatigue, erhalten im internationalen Vergleich deutlich weniger öffentliche Aufmerksamkeit und Forschungsförderung. Auch geschlechtsspezifische Fragestellungen werden in der Studienplanung und Datenauswertung häufig vernachlässigt. Das betrifft also nicht nur Endometriose, sondern ist Ausdruck eines breiten wissenschaftlichen Ungleichgewichts. Dass eine derart verbreitete und belastende Erkrankung weder systematisch erfasst noch konsequent beforscht wird, ist Ausdruck institutioneller Schieflagen. Das Forschungssystem spiegelt bestehende gesellschaftliche Wertungen und reproduziert sie. Wer gilt als relevante Zielgruppe? Welche Erkrankungen sind förderungswürdig? Und welche Daten fehlen, weil bestimmte Perspektiven einfach nicht berücksichtigt wurden? Auch auf politischer Ebene bleibt Endometriose bislang unterpriorisiert. Während Länder wie Frankreich inzwischen nationale Aktionspläne zur Versorgung und Forschung verabschiedet haben, fehlt es in Deutschland weiterhin an einer verbindlichen Strategie. Einzelinitiativen und Leitlinien ersetzen keine strukturelle Verantwortung und politische Sichtbarkeit allein führt nicht automatisch zu konkreten Maßnahmen. Ein interdisziplinäres, biopsychosoziales Verständnis ist dringend erforderlich. Das zeigen nicht nur Forschungslücken, sondern auch die Perspektive der Betroffenen. Eine aktuelle qualitative Studie aus dem Jahr 2025 analysierte über 600 öffentliche Social-Media-Kommentare zum Thema Endometriose. Die Auswertung offenbart strukturelle Benachteiligung, psychische Belastung, gesellschaftliche Stigmatisierung und massive Kritik am Gesundheitssystem. Zahlreiche Stimmen fordern explizit mehr Forschung, mehr Aufklärung und vor allem ernst genommen zu werden. Diese subjektiven Perspektiven spiegeln, was die Datenlage belegt. Endometriose ist mehr als eine gynäkologische Erkrankung. Sie betrifft Körper, Psyche und die soziale Teilhabe. Und genau deshalb reicht es nicht, lediglich Versorgungslücken zu benennen. Es erfordert ein Umdenken, und zwar wissenschaftlich, politisch und auch gesellschaftlich. Diese Forschungslücken sind kein abstraktes Problem. Sie betreffen das Leben realer Menschen. Sie verzögern Versorgung, verstärken Unsicherheit und tragen dazu bei, dass Endometriose gesellschaftlich noch immer zu wenig Sichtbarkeit erhält. Was in Forschung und Versorgung fehlt, zeigt sich im Alltag umso deutlicher. Endometriose ist eine chronische Erkrankung mit weitreichenden körperlichen, psychischen und sozialen Folgen. Und dennoch fehlt ihr bis heute die gesellschaftliche Anerkennung. Die Auswirkungen betreffen nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch Bildung, die Arbeitswelt und die soziale Teilhabe. Wiederkehrende Fehltage, chronische Schmerzen, Isolation und psychische Belastungen. Viele Betroffene erleben über Jahre hinweg, dass ihre Beschwerden relativiert, psychologisiert oder gar pathologisiert werden. Nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch in medizinischen Gesprächen. Der Umgang mit Menstruationsschmerzen ist dabei kein individuelles Versäumnis, sondern Ausdruck tief verankerter kultureller und medizinischer Narrative. Historisch wurden zyklusbezogene Beschwerden häufig als übertrieben, hysterisch oder auch psychosomatisch abgetan. Eine Perspektive, die bis heute in Ausbildung, Forschung und Versorgung nachwirkt. Dass chronische Schmerzen bei Frauen seltener adäquat behandelt werden als bei Männern, ist wissenschaftlich belegt und systematisch verankert. Endometriose ist ein Beispiel dafür, wie eng medizinische Interpretation, gesellschaftliche Deutung und strukturelle Prioritätensetzung miteinander verwoben sind. In den vergangenen Jahren ist die Erkrankung sichtbarer geworden. Vor allem durch die Stimmen Betroffener, Initiativen, Aktivistinnen, Social-Media-Formate und journalistische Beiträge. All dies hat dazu beigetragen, dass Endometriose öffentlich thematisiert wird. In Deutschland setzt sich insbesondere die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. für strukturelle Verbesserungen ein. Und zwar in Forschung, der Versorgung, Bildung und politischer Sichtbarkeit. Sie wirkt an Leitlinien mit, begleitet gesundheitspolitische Prozesse, erstellt Stellungnahmen und fordert unter anderem die Einrichtung eines nationalen Endometriose-Registers, die Anerkennung als chronische Erkrankung sowie die stärkere Berücksichtigung in der medizinischen Ausbildung. Die Forderungen richten sich dabei an verschiedene Ebenen. Mehr Aufklärung an Schulen, bessere Unterstützung im Berufsleben, sozialrechtliche Anerkennung und ein interdisziplinäres Versorgungskonzept, das über kurzfristige Standardlösungen hinausgeht. Gleichzeitig darf die Krankheitsbewältigung nicht zur individuellen Aufgabe gemacht werden. Benötigt werden politische Verantwortung, verbindliche Maßnahmen und vor allem ein Gesundheitssystem, das geschlechtersensibel, interdisziplinär und evidenzbasiert arbeitet. Endometriose betrifft nicht nur den weiblichen Körper, sie offenbart viel mehr, wie sehr medizinisches Wissen und gesellschaftliche Relevanz immer auch eine Frage von Sichtbarkeit, von Macht und von Anerkennung sind. Fassen wir das noch einmal zusammen. In diesen beiden Episoden wurde deutlich, dass Endometriose weit mehr ist als eine medizinische Diagnose. Sie betrifft unsere Körper und unsere Psyche. unseren Alltag und unser Arbeitsleben und bleibt bis heute unterforscht, unterversorgt und unterschätzt. Die langen Wege bis zur Diagnose, die begrenzten Therapieoptionen, die strukturellen Versorgungslücken und der wissenschaftliche Gender Bias zeigen, wie groß der Handlungsbedarf weiterhin ist. Gleichzeitig aber verändert sich etwas. Die Stimmen von Betroffenen, ihre Initiativen und ihre Sichtbarkeit haben in den letzten Jahren viel bewegt. In der Öffentlichkeit, in der medizinischen Debatte und zunehmend auch in politischen Strukturen. Werfen wir einen Blick voraus. Bevor es in der nächsten regulären Folge wieder um ein zentrales Gesundheitsthema geht, erscheint in der Sommerzeit eine besondere Episode. Kürzer, persönlicher, mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen von Bewegtes Leben. Nur so viel sei verraten. Auch das Produzieren eines fundierten Podcasts verläuft nicht immer fehlerfrei. Diese Folge nimmt sich selbst nicht ganz so ernst. Eine kleine Auszeit, passend zur Jahreszeit. Bis dahin wünsche ich eine gute, erholsame Zeit mit Momenten der Ruhe, der Bewegung und des bewussten Innehaltens. Vielen Dank für immer fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Bewegtes Leben. Gemeinsam schaffen wir Raum für neue Perspektiven und echte Vielfalt, denn Veränderung beginnt dort, wo wir sie sichtbar machen.